Der, die, das. Wer, wie, was.
Wieso, weshalb, warum.
Wer nicht fragt, bleibt dumm. Heute gibt's
eine neue Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Oh, ja. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Krass. Okay.
Question and Answer bei Cheers.
Ja.
Ist ja beliebt, haben wir zweimal schon gemacht. Yep. Folge 69 zum Nachhören und 86. Mhm. Und weil ihr es so liebt, haben wir gesagt, okay, mehr oder minder zum Start ins neue Jahr.
Yes, please.
Wir machen es nochmal.
Let's go.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Und bevor wir einsteigen mit dem Fragenhagel, gibt's noch ein Probierschlückchen.
Der Wein der Woche.
Oh nein, guck mal, jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst und mir reißt der Korken.
Shit. Jetzt wird's spannend. Also, shit. Lou hat den Korkenzieher eingesteckt und es ist gleich so ein bisschen aufgebrochen. Bei mir wäre jetzt Alarmstufe rot, aber du ignorierst es trocken, drehst es weiter rein und Achtung. Und? Und? Aha.
So. Wir haben den Via al Castello, den Valpolicella Ripasso aus dem Jahr 2021. Wir sind im wunderschönen Italien. Kommt aus dem Veneto. Wunderschön. Nehmen wir mal ein Näschen. Was haben wir denn hier? Wir haben ein richtiges Rubinrot. Ein klares Rubinrot. Mm. Ja, hören's. Das ist doch hier wunderbar. So, was haben wir denn in Näschen? Ich finde, weißt du, was ich hier habe? Ich habe hier grünen Pfefferkorn.
Echt?
Ja. Findest du nicht?
Ich bin noch so bei den Beeren.
Kennst du diesen eingelegten Amazonas-Pfeffer? Nee, ich finde, der hat richtig viel Pfefferkorn. Es ist auch tatsächlich typisch für Valpolicella. Und ich habe ein bisschen Mandeln, ein bisschen Zimt vielleicht auch und natürlich ganz, ganz viel Kirsche. Und hier auf dem Etikett steht ja Ripasso. Das heißt, man trocknet im Grunde genommen jetzt mal richtig salopp formuliert so ein bisschen die Trauben, damit man einfach eine bessere, eine höhere Konzentration, also eine andere Dichte im Wein hat.
Kräftig, wenn du den Mund nimmst.
Und dieses trocknende Trauben heißt Ripasso, bitte.
Wenn du den ersten Schluck gleich in den Mund nimmst, dann kommen die Kirschen. Das ist echt heftig. Mhm. Ist wie so ein Sherry-Extrakt. Mhm. Bam! Also richtig.
Also Valpolicella, der Wein, Ripasso, im Grunde genommen das Herstellungsverfahren. Und eine der Hauptrebsorten bei Valpolicella ist die autochthone rote Rebsorte Corvina. Hätte ich vielleicht auch noch erwähnen sollen. Also wir haben Rotwein im Glas. Aber habe ich ja gesagt, Rubinrot. Okay.
Und jetzt?
Cheers.
Cheers.
Genug gelabert.
Wir starten mit dem Fragenhagel. Eure Fragen, Lus Antworten. Frage Nummer 1. Was bedeutet trocken, halbtrocken, lieblich und süß beim Wein?
Das ist eine Frage, die kommt immer, ne?
Na klar.
Bezieht sich einfach auf den Restzuckergehalt eines Weins und demnach auf die Geschmacksrichtung. Trocken bis 9 Gramm Restzucker pro Liter, halbtrocken zwischen 9 und 18 Gramm Restzucker pro Liter, lieblich zwischen 18 und 45 Gramm Restzucker pro Liter und süß alles, was über 45 Gramm Restzucker pro Liter liegt. Das heißt, wir haben 4 offizielle Geschmacksrichtungen und diese 4 offiziellen Geschmacksrichtungen sind in der EU bis auf wenige Ausnahmen einheitlich definiert und dann gibt es in Deutschland noch so eine 5. inoffizielle Geschmacksrichtung, das ist Feinherb, die ist aber nicht definiert.
Und spannend, eine Frage, über die man bestimmt ein bisschen streiten kann.
Mhm.
Was ist die optimale Trinktemperatur für Wein?
Nicht zu kalt, weil die Aromen ja ansonsten wie so in sich verschlossen sind. Der Wein sollte aber auch nicht zu warm sein, weil er dann an Kontur verliert und dann Eigenschaften eines Weins, wie zum Beispiel Süße oder auch Alkohol, unangenehm in den Vordergrund treten können. Also sollte nicht zu kalt sein, nicht zu warm sein. Ich sage immer, ja.
Hast du eine Faustformel denn?
Ja, Schaumweine am liebsten direkt aus dem Kühlschrank. Je komplexer sie sind, desto im Grunde genommen temperierter dürfen sie auch sein. Mhm. Also ruhig ein Ticken wärmer, so vielleicht auch so 12 oder 13 Grad. Leichte Weiß- und Roséweine auch direkt aus dem Kühlschrank. Vielleicht so 15 Minuten auf Temperatur kommen lassen.
Da sind wir so bei 6, 7 Grad, oder wie?
Wie kalt hast du denn deinen Kühlschrank?
Mein Kühlschrank ist auf 2, 3 Grad.
Was?
Wo bist du denn mit deinem Kühlschrank?
Nee, mein Kühlschrank liegt bei 8.
Nee, da bin ich kälter tatsächlich.
Was? so kalt hast du den Kühlschrank?
Na, weiß ich nicht, aber 4-5 Grad würde ich schätzen im unteren. Nee,
8 ist normalerweise normal. Gemüsefach ist, glaube ich, immer 12.
Gemüsefach? Also.
Ja, ja.
Ich packe doch meinen Wein nicht ins Gemüsefach.
Nee, aber egal. So, dann so leichte, das hat mich jetzt maximal richtig.
Wein ist bei dir schon Gemüse.
Leichte Gemüse weiße und Roséweine, würde ich jetzt auch sagen, direkt aus dem Kühlschrank, also zwischen 8 und 10 Grad. Mhm. Und die Faustregel ist im Grunde genommen, je frischer, je leichter ein Wein ist, desto gekühlter könnte man ihn theoretisch gesehen auch trinken, aber je komplexer er wird und tiefgründiger, desto mehr Temperatur braucht er auch, um sich dementsprechend präsentieren zu können. Ich bin nicht so der Temperaturreiter, wie ich immer sage.
Absolut. Mir, ja. Und ich finde, du regst ja auch dazu an, dass man sagt, Rot durchaus mal ein bisschen kühlen und Weiß nicht immer so komplett frostig, sondern dem auch mal ein bisschen, wie du sagst, mal 15 Minuten geben, ne?
Ja, ja, voll. Und warm wird halt von alleine. Das klingt immer so blöd, aber es ist echt so. Also, und vor allen Dingen entwickelt man dann auch irgendwann so ein Gefühl dafür, ob dem Wein irgendwie ein paar Grad weniger oder mehr besser stehen würden.
I have another question.
Yes, please.
From the Cheers Community. Wie erkennt man, ob eine Rebsorte klassisch ausgebaut wurde?
Ja, schöne Frage. Also ein Wein gilt als klassisch ausgebaut, wenn er zum Beispiel die typischen Eigenschaften der jeweiligen Rebsorte, die auf dem Etikett steht, und aber auch häufig die Herkunft klar widerspiegelt. Also ist ein Wein zum Beispiel als Riesling etikettiert, dann erwarte ich eine dementsprechende rebsortentypische, wie man immer so schön sagt, Aromatik. Also zum Beispiel Noten von Zitrusfrüchten, grünem Apfel, Pfirsich und halt eben natürlich auch eine prägnante Säurestruktur. Und wenn das nicht der Fall ist, also zum Beispiel, wenn Riesling draufsteht, aber der Wein in der Aromatik einem Sauvignon Blanc ähnelt, dann sagt man in einer Qualitätsweinprüfung auch, naja, der Wein ist nicht typisch für die Rebsorte und kann dann demnach auch durchfallen, ne? So. Dann ist es aber zum Beispiel auch so bei der Herkunft, kaufe ich zum Beispiel einen Puligny-Montrachet aus dem Burgund, also Frankreich, dann steht ja der Ausbau stärker im Vordergrund als die Rebsorte. Also man hat einen spürbaren Holzfassausbau, da wurde mit Hefelager gearbeitet. Und das ist halt der Stil des Weins. Und die Rebsorte, also Chardonnay, bleibt zwar erkennbar, wird aber ganz, ganz stark durch den Einfluss des Ausbaus geprägt. Und das ist dann aber ebenfalls klassisch, weil ich weiß, okay, Puligny-Montrachet hat die Stilistik, das heißt klassisch ausgebaut, und Chablis hat die Stilistik, also auch das wäre dann klassisch ausgebaut, ja.
Verstehe. Was hältst du von Kühlstäben, die man so in die Flasche reinhalten kann? Das ist eine Frage.
Gar nichts.
Okay, willkommen zur nächsten Frage.
Naja, vielleicht bin ich da ein bisschen spießig, aber ich finde es irgendwie keine elegante Lösung für den Weinservice oder auch keine elegante Lösung für privat zu Hause. Ich finde das jetzt nicht so sexy, wenn da so ein Ding da in meiner Flasche hängt.
Was sind das, so Metallstäbe oder was?
Ja, oft sind das so Metallstäbe und die steckst du. Also ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade wenn man dann irgendwie mal vergisst, das sauber zu machen und dann den nächsten Wein reinhält. Also ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so super. Ich würde den Wein einfach temperieren. Im Kühlschrank entsprechend des Weins und dann, um ihn auf die richtige Temperatur zu bringen und dann, um die Temperatur zu halten, würde ich einfach mit einem klassischen Weinkühler arbeiten, also ein bisschen Wasser und Eiswürfel oder halt mit guten Kühlmanschetten. Fertig. Aber so
früher,
Dinger da reinhalten, finde ich das nicht so. Nicht
du hast früher auch
aber
mal gesagt,
nicht so schön.
Du hast früher auch mal gesagt, einfach kurz in den Freezer rein, ne?
Oder einfach kurz in den Freezer rein zum Runterkühlen. Ja, voll. Also,
besser als die
ohne,
als so
ohne Gefrierschach wäre ich verloren, ja, das sage ich dir.
Dann gibt's eine Frage. Mich würde interessieren, wie alt diese Pflanzen werden können. Oder muss man sie alle paar Jahre neu pflanzen? Also Reben wahrscheinlich gemeint.
Reben, ja.
Trinkt man also Wein von teils Jahrhunderte alten Pflanzen? Oder eben Reben, liebe Lu?
Also die Reben, diese Pflanzen, werden gepflanzt und gehen normalerweise im dritten oder manchmal auch erst vierten oder fünften Standjahr in den Ertrag. Das heißt, ab da wird mit den Reben im Ertragsweinbau gearbeitet. Reben können sehr alt werden.
Das heißt?
Also die älteste Rebe der Welt steht wohl in Slowenien, in Maribor, und soll über 450 Jahre alt sein. Also
mit Ertrag?
Nee. Also Reben kann man...
Die ist schon in Rente, oder?
Ja, die ist schon in Rente. Also Reben kann man sich immer so ein bisschen vorstellen wie Menschen, ne? Je jünger die Rebe ist, desto mehr Ertrag bringt sie auch. Also sie steht so voll im Saft und will Gas geben. Und deshalb geht man ja noch ganz oft hin, macht Trauben teilen oder nimmt Trauben weg, weil die Rebe produziert. Und je älter die Rebe wird, desto weniger Ertrag hat sie auch oder beziehungsweise produziert sie. Dafür nehmen aber wiederum die Konzentration der Inhaltsstoffe und dementsprechend auch oft die Qualität zu, weil die Rebe ganz einfach tiefer wurzelt. Und je älter die Rebe ist, desto weniger Früchte trägt sie auch. Und es gibt Reben, die weit über 100 Jahre alt sind und noch für die Produktion genutzt werden. Aber irgendwann ist dann halt auch einfach Feierabend für den Ertragsweinbau, weil die Pflanze einfach zu alt wird, um ausreichend Trauben zu produzieren. Und dann ist sie halt eben uninteressant, weil am Ende des Tages wollen die Leute halt auch Geld verdienen. Ne? So.
Next question. Was ist deine neueste Entdeckung der letzten Cape Town-Reise, also vergangenes Jahr?
Südafrika. Mhm. Ja, also Schaumwein aus Südafrika. Also MCC.
Hattest du mitgebracht?
Methode Cup Classic habe ich sogar da mitgebracht, genau. Der Rebsorteneinsatz variiert. Also man hat so die klassischen Rebsorten, die da zum Einsatz kommen, wie Pinot Noir, Chardonnay und dann natürlich oft ergänzt noch durch die lokale Rebsorte Chenin Blanc. Da merkt man schon, dass das Angebot stetig größer wird und auch besser wird und dass da auch viel gearbeitet wird mit einem verhältnismäßig sehr langem Hefelager. Wirklich ganz, ganz tolle Qualitäten. Natürlich alles total französisch inspiriert. Also man versucht da schon irgendwie so ein paar Champagner-Kopien auf den Markt zu spülen. Das habe ich gemerkt. Und was habe ich noch gemerkt? Ja, und dass halt so die, dass so ein bisschen so eine Rückbesinnung ist auf einfach autochthone, alte Rebsorten. Colombard, Chenin Blanc, Semillon wird wieder viel mitgemacht.
Okay.
Aber auch, dass immer mehr, also dass man weggeht von Pinotage in den klassischen Cape Lands, sondern wieder mehr verstärkt hingeht auch zu der roten Rebsorte Grenache. Und da halt wirklich so richtig saftige Teile auf die Flasche zieht. Also das, ja. Und ansonsten, was man noch beobachten kann, ist halt, dass so diese alt bewährten Weingüter wie Sadi oder David und Nadja oder sowas, dass die Qualitäten da auch immer besser werden und ja.
Dann sag uns doch mal die stilistischen Unterschiede von Chardonnay aus den USA, aus Südafrika, Spanien und aus dem Burgund.
Wer hat diese Frage denn gestellt? Das ist ja interessant.
Ja.
Chardonnay ist ja so ein echter Global Player und wird überall auf der Welt angebaut. Also wirklich, das ist ja eine internationale Rebsorte und jedes, egal ob Italien hat ja auch super viel Chardonnay zum Beispiel, wird überall angebaut und der Stil eines Chardonnays wird immer sehr, sehr stark vom Klima geprägt, aber insbesondere durch den Ausbau. Also das ist so eine Rebsorte, mit der man ja sehr viel im Keller spielen kann. Hefelager, Holzfassausbau, Stalltank, bla bla bla. Und ich würde behaupten, dass der französische Stil für viele Regionen das Vorbild bleibt. Also ist und bleibt. Und dass diese Kombination aus Holzfassausbau, Hefelager, Bewahrung der Rebsortentypizität und dem Ausdruck der Herkunft für viele so ein Balanceakt ist.
Mhm.
Also, dass man so da versucht, die goldene Mitte irgendwo zu finden. Und die stilistischen Unterschiede sind im Grunde genommen wie folgt. Also, wie gesagt, das kommt immer drauf an. Ausnahmen bestätigen die Regel, kennen wir alle. USA ist oft opulenter und üppig, finde ich immer, ist ideal für Fans von kräftigen, buttrigen Chardonnays, so mit tropischen Früchten, viel Ananas auch und so einer deutlichen Holzfassnote. In den USA, also insbesondere in den kühleren Gebieten wie zum Beispiel Sonoma, gibt es aber auch viele, viele Chardonnays, die dem Französischen oft zum Verwechseln ähnlich sind. Und qualitativ stehen auch die Chardonnays für mich einfach auf Platz zwei, also qualitativ nach Frankreich, finde ich, kommen aus den USA tatsächlich mit so die besten Chardonnays. Und zwar von holzig und opulent, buttrig bis hin zu wirklich salzig, Herkunftscharakter und messerscharfe Säurestruktur, also sehr geradlinig. Dann haben wir Südafrika. Südafrika finde ich immer sehr ausgewogen, eckt selten an, hat immer so eine harmonische Balance aus Frucht, Holz und Frische. Dann Spanien. Ja, ganz ehrlich, leicht, unkompliziert, fruchtbetont. Ist einfach so ein Stil, der eher geprägt ist durch den Edelstahltankausbau. Und es sind so sommerliche, sehr zugängliche Chardonnays. Burgund dann wiederum elegant, salzig, komplex. Es sind einfach sehr terroirgeprägte Weine. So mit feinem, unglaublich gut integriertem Holzeinsatz und auch Hefelager. Und da variiert natürlich auch die Stilistik, weil, wie gesagt, Chablis, haben wir ja gelernt, hat eine ganz andere Stilrichtung als jetzt zum Beispiel Meursault. Meursault eher Holzfass geprägt, Chablis wiederum eher Stahltank, also geradlinig, ohne jetzt irgendwie Holz geküsst zu haben. Ja.
Aber krass, wie breit das Spektrum ist.
Ja, total. Ja. Also man kann es immer schwer verallgemeinern, ne? Aber das ist so ganz grundsätzlich. Ne? Auch in Spanien gibt es natürlich auch einige Weingüter, die da auch viel mit Holz und sowas arbeiten. Aber ganz grundsätzlich in der Masse würde ich sagen, Chardonnay Spanien immer fresh und fruity.
Was gibt es für Riesling außerhalb Deutschlands und was ist deine Meinung dazu?
Ja, genauso wie Chardonnay ist Riesling halt auch ein Global Player und auch einfach der Exportschlager der deutschen Weinszene.
So good old Riesling
ja,
from
ja.
Germany.
Ja, ja, ja.
Voll. Oder?
Ja. Und Die mit Abstand wichtigsten Exemplare stammen natürlich aus Deutschland, aber es gibt auch international sehr spannende Herkünfte, also zum Beispiel Australien. Australien hat nach Deutschland die größte Rieslingfläche, das vergessen immer ganz, ganz viele. Also insbesondere so das Clare Valley oder die Adelaide Hills, das sind sehr bekannte Herkünfte für Riesling. Dann auch die USA, Finger Lakes, ne, also New York, Washington State. Da gibt es auch super viele Riesling-Stile. Und dann kommt erst Frankreich. Viele sagen halt immer so, ja, Deutschland und dann direkt Elsass. Also Frankreich kommt weit nach Australien und den USA. Und in Frankreich halt eben das Elsass. Sehr kräftige Rieslinge kommen von da, eher barocker, oft ein bisschen so betrittes schwanger. Und dann haben wir natürlich auch noch die Regionen wie Kamptal und Wachau in Österreich. Und was ist meine Meinung dazu? Ich glaube, das Schöne an Riesling ist, dass Riesling ein unfassbar guter Terroir-Transporteur ist und ich das einfach super spannend finde, diese unterschiedlichen Rieslinge nebeneinander mal zu verkosten. Oder ja, es ist super spannend. Ich würde jetzt nie sagen, ja, nee, Deutschland, wir machen nur die besten Rieslinge, das stimmt nicht. Es gibt wirklich weltweit grandiose Rieslinge und das ist einfach das Schöne an der Rebsorte, dass es halt nie langweilig wird. Ja.
Dann haben wir eine Frage von einem Rotwein-Neuling. Ganz einfach, welcher ist der beste zum Einstieg?
Boah, gute Frage. Also erfahrungsgemäß starten die meisten eher so mit kraftvollen und fruchtigen Rotweinen. Mit trockenem Charakter, also schon trocken ausgebaut. Aber oft werden dann eher so Rotweine bevorzugt, die so also trocken sind, aber schon so eine gewisse Fruchtsüße haben. Vielleicht auch so ein kleines Zuckerschwänzchen, so zum Beispiel wie es bei Primitivo oder auch oft Montepulciano der Fall ist. Das sind so Rotweine, die immer sehr, sehr gerne von Anfängerinnen bevorzugt werden. Das sind natürlich auch so richtig plakative Klassiker. Filigrane Rebsorten, wie zum Beispiel Spätburgunder, Cinsault, Grenache, also alle, die jetzt nicht so farbintensiv sind und auch vielleicht ein bisschen säurebetonter sind. Das sind eher so Weine, mit denen man sich erst später beschäftigt, wenn man dann vielleicht auch verstanden hat, dass ein Rotwein nicht erst dann ein guter Rotwein ist, wenn es so farbdicht ist und schwer ist und konzentriert ist. Also ein guter Rotwein definiert sich nicht über die Farbdichte und nicht über dieses Mächtige. Das ist halt leider immer noch so ein Vorurteil. Also ein Rotwein muss nicht fett sein, um irgendwie gut zu sein. Ja. Und mein Tipp für den Einstieg ist eigentlich experimentieren.
Wie immer, ausprobieren. Ne?
Ja, das ist ja immer super schwierig, per Ferndiagnose irgendwie eine Empfehlung auszusprechen. Also einfach verschiedene Rebsorten mal verkosten, miteinander vergleichen, mal auf dem Weingut fahren, gucken, was die so im Rebsortenspiegel haben, beziehungsweise im Portfolio. Und ja, dann einfach auch mal den persönlichen Geschmack fordern und finden. Und ja, und ich denke dann, ja, läuft das.
Du, passend dazu, die nächste Frage.
Ja.
Wie lange ist eine geöffnete Flasche Wein haltbar?
Kommt auch immer drauf an.
Also ich habe die zum Beispiel, wenn ich die 2 Wochen in der Kühle habe, weil ich habe einen Wein aufgemacht, dann bin ich zum Beispiel weggefahren, war im Urlaub, komme ich zurück und es war noch okay.
Ja, war es okay, weil du keine Ahnung hast, oder?
Weil ich keine andere Flasche Wein zu Hause hatte.
Zum Beispiel, wenn du Spätburgunder, ne? Ich habe ein richtig gutes Beispiel für dich. Wenn du Spätburgunder aufmachst und den dann wegstellst und dann irgendwie nach 1,5 Wochen auf die Idee kommst, ah Mensch, da war ja noch der Spätburgunder in der Kühle.
Ist zu spät, ne?
Dann, und wenn du dann reinriechst und dann das ganze Ding wie Mangerie riecht.
Nee, das war ein Cabernet Sauvignon bei mir.
Ja, ist egal, ich sag dir jetzt gerade Beispiel. Dann riecht das wie so Mangerie. Kannst du mal ausprobieren.
Das riecht dann wie
dann weißt Späti. Du, dass der oxidiert ist schon. Das ja. ist das einfach
aber
so.
Nee, oxidiert ist der nicht gewesen bei mir.
Nee. Okay. Das ja gut, kann
ist
sein.
2 Wochen ist aber zu lang. Du also, bist so als Marschrichtung halbe Woche oder wie? 4 Tage, 3 Tage?
Wie gesagt, es kommt auf den Wein an. Es gibt sogar Weine, die werden besser, je länger sie geöffnet sind. Die entwickeln sich tatsächlich weiter mit so minimalen Sauerstoffgaben. Grundsätzlich würde ich aber immer sagen, wenn der Wein gut verschlossen wurde,
also zukorken
luftdicht, genau, und an einem kühlen Ort gelagert wurde, dann würde ich sagen, so sollte er sich mindestens 3 bis 4 Tage halten. Ja. Aber wichtig ist, luftdicht verschließen, kühl aufbewahren und jetzt hier nicht irgendwie auf dem Fensterbrett, wo die Sonne dann irgendwie tagsüber reinballert. Das machen nämlich auch viele. Das ist, und dann komme ich da zu Besuch so bei meinen Mädels so in irgendeiner WG. Guck mal, ich habe hier noch einen. Möchtest du einen Schluck Rotwein? Und ich so, nee. Also wenn innen drin schon so die Kondenswasser so. Ah.
Wie sollte Wein gelagert werden?
Also, es gibt 2 wichtige Punkte bei der Weinlagerung. Das ist einmal die Luftfeuchtigkeit. Je feuchter, desto besser. Mindestens 70%. Und auf jeden Fall sollte der Ort, an dem der Wein gelagert wurde, kühl sein. Also so zwischen, also zum Beispiel, ich lagere meine Weine alle bei 8 Grad, kontrolliert bei 8 Grad. Da würden 10 Grad auch fein sein, 11 Grad auch fein sein, 12 Grad würden auch gehen, 13, 14 finde ich schon ein bisschen kritischer. Wichtig ist bei der Temperatur, dass sie einfach konstant ist und dass man halt nicht so krasse Schwankungen drin hat. Also jetzt nicht so heute 8 Grad, dann übermorgen 14 und dann wieder, keine Ahnung was, 3. Also das ist nicht so gut und man muss sich halt immer vor Augen führen, okay, je wärmer ich einen Wein lagere, desto eher unterziehe ich dem Wein einen Alterungsprozess. Mhm. So, das heißt konstante Temperatur, kühl lagern und dann diese Frage, liegend oder stehend, ist im Grunde genommen komplett egal, weil man einfach in Langzeitstudien festgestellt hat, dass wenn der Wein unter gleichen Bedingungen gelagert wurde, gleiche Luftfeuchtigkeit, gleiche Temperatur, dann war es komplett egal, ob liegend oder stehend.
Spannend.
Ja.
Eine habe ich noch.
Deswegen machen wir das hier.
Was bedeutet dekantieren und wann sollte man es tun?
Ja, damit meint man ganz einfach den Umfüllprozess einer Flasche Wein in eine Karaffe bzw. in einen Dekanter, um den Wein von einem entstandenen Depot, also Bodensatz, zu trennen.
Ja. Ein Freund von mir hat das immer ganz schwungvoll gemacht, hat die Flasche genommen, ne, den Dekanter, und hat es dann einfach so richtig mit Wucht reingegossen.
Ja, aber das ist
hat er immer gesagt, das wäre seine Sturzbelüftung.
Ja, richtig, aber deswegen aber unterscheiden
da geht ja der
wir
Boden, da geht der Bodensatz mit rein.
Genau. Das ist nämlich deswegen unterscheiden wir ja zwischen Dekantieren und Karaffieren.
Wichtig.
Und den Prozess, den du gerade beschrieben hast, das nennt man Sturzkaraffieren, richtig. Viele füllen den Wein nach dem Sturzkaraffieren auch wieder in die Flasche. Das heißt, ich füge einmal wirklich schnell Luft hinzu und das nennt man Sturzkaraffieren.
Und dann gieße ich ihn wieder zurück in die Flasche,
kannst du machen,
weil ich dann möchte, dass die Sauerstoffzugabe wieder weniger wird.
Genau. Ganz, ja. Also das heißt, ich belasse ihn dann nicht in der Karaffe, sondern sage, der braucht einmal jetzt knackig Luft und dann kippe ich ihn wieder zurück in die Flasche und dann ist er ready to drink. Ja.
So viel Wissen in einer Folge.
Wahnsinn.
Und wir sind nicht am Ende.
Es ist wild hier. Es ist immer wild hier jede Woche.
Denn, warte, ich drehe nochmal Buchstaben. Heute B.
Wie Balance.
Lu's Weinlexikon.
Das wird sehr oft gefragt, was das bedeutet, die Balance. Die Balance bei Wein, die bezieht sich einfach auf die Ausgewogenheit der verschiedenen Geschmackskomponenten. Also Säure, Süße, Tannine und auch Alkohol. Also so ein gut balancierter Wein, der fühlt sich harmonisch an und hat wenig, würde ich sagen, bis keine dominanten Elemente. Mhm. Also es ist ganz einfach, könnte man auch übersetzen mit, ist eine runde Nummer. Ja, so eine Balance. Ne? Da sagst du so, da eckt jetzt kein Gerbstoff an. Nee, der Alkohol ist auch super gut eingebunden. Also ein in sich balancierter Wein. Das ist einfach stimmig, könnte man sagen, ja.
Du, das war ein schöner Fragenhagel.
Ja.
Nee, hat Spaß gemacht.
Wir haben uns die schönsten Fragen rausgepickt.
Ja, wenn es euch gefallen hat.
Dann könnt ihr jetzt schon mal eure Fragen für das nächste Q&A.
Genau,
in die
cheers@edeka.de. Bei Instagram könnt ihr auch eure Fragen loswerden.
Oder einfach via Instagram. Instagram.
Und
Instagram.
Wenn ihr noch nicht so ein regelmäßiger Cheers-Hörer bzw. Hörerin seid und Bock auf Verlängerung habt, Folge 69 und 86. Das sind auch richtig.
Was gab's denn da?
Richtig schöne Q&As.
Achso, auch Q&As.
Ja.
Das ist schon unser drittes.
Ja.
Oh, wow.
So, an dieser Stelle ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Das, was ich noch zu sagen hätte, dauert ein Cheers.
Eine Zigarette.
Ja, ein letztes Glas im Stehen.
Hast du mal geraucht? Nee.
Ich?
Ja.
Nein.
Du lügst. Hast du mal geraucht?
Nein, ich habe nie geraucht.
Ich auch nicht. Noch nie. Ich habe auch noch nie eine Zigarette gezogen.
Nee,
auch wenn meine Stimme sich immer so anhört. Hallo.
Wieso? Wie hört sich deine Stimme denn an?
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.